Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mein ganzer Freundeskreis ist gegen Waffenlieferungen für die Ukraine. Alle sind für Neutralität. Wir sollten besser auf uns schauen. Die Probleme im Land sind schon so groß genug. Um Hilfe sollten sich besser die großen Länder kümmern und nicht die kleinen.
Das ist eine Stimme aus Bulgarien, aber sie spiegelt nicht die Meinung aller Menschen in Bulgarien wider, denn sie sind gespalten, was Waffenlieferungen an die Ukraine betrifft. Offiziell unterstützt Bulgarien die Ukraine nur, indem es ukrainisches Kriegsgerät repariert. Doch inoffiziell boomt die bulgarische Militärindustrie seit Russlands Angriffskrieg. Und das ausgerechnet im sogenannten Rosental, das bisher nur für das teuerste Rosenöl der Welt bekannt war. Ich bin Margarete Wohlan und die Reporterin ist Diljana Lambreva, die aus Bulgarien stammt und oft von dort berichtet. Sie meint, auch wenn Bulgarien momentan tatsächlich andere Probleme hat, eine gestürzte Regierung zum Beispiel oder 70 russische Diplomaten, die wegen Spionagetätigkeit ausgewiesen werden sollen, auch dann ist sein verdeckter Waffenhandel ein wichtiger Faktor für die Verteidigung der Ukraine gegen Russland. Und die Munition aus dem Rosental spielt dabei eine wesentliche Rolle.
Während das Gezwitscher der Vögel am Morgen langsam aufhört, wird auf dem Rosenfeld in Selanikowo, nicht weit von der Bezirkshauptstadt Plovdiv, der Feierabend eingeläutet. Die Erntehelferinnen schütten die mit rosafarbenen Blüten vollgestopften Beutel auf einen Haufen aus und eilen nach Hause. 50 Kilogramm Rosenblüten haben Valle Todorova und ihre Freundin Rosica Koleva, die ihre vierjährige Tochter Nicole mitgebracht hat, an diesem Tag gesammelt. Dafür bekommen sie umgerechnet 35 Euro. Die bulgarischen Tarife für Feldarbeit haben die westlichen zwar noch nicht erreicht, aber sie werden von Jahr zu Jahr besser.
Zum Pflücken brauchst du keine besondere Technik. Einfach mit den Fingernägeln die Knospe abzwicken. So. Nur musst du es viel schneller machen, damit du auch mehr schaffst.
Die vierjährige Nicole gähnt. Seit 6 Uhr früh ist die Kleine, die ganz in Pink gekleidet ist, mit ihrer Mutter auf dem Rosenfeld. Die Rosen müssen morgens gepflückt werden. Denn bevor die Sonne hoch am Himmel steht, haben die zarten Blüten das intensivste Aroma. Rosa damascena ist eine exklusive Sorte von Rosen und wurde vor Hunderten von Jahren von Syrien nach Bulgarien gebracht. Aus ihren Blütenblättern wird das teuerste Rosenöl der Welt destilliert. Das Klima zwischen den Gebirgen Ster Planina und Sredna Gora, in dem sich Sonne und Regen, hohe und niedrige Temperaturen abwechseln, bekommt der anspruchsvollen Pflanze am besten, meint Nikolai Nenkov, Besitzer von Galen N., einem der größten bulgarischen Hersteller von ätherischen Ölen. Nikolai Nenkov betreibt das Geschäft mit der Rosa Damascena seit den 1990er Jahren. Damals begann das sozialistische Monopol der Firma Bulgarische Rose zu bröckeln und er übernahm deren Handelskontakte. Heute arbeiten große deutsche Naturkosmetikhersteller wie Primavera und Veleda und französische Parfümhäuser mit den Rohstoffen seiner Firma.
Vorige Woche waren hier die Top-Profis Thierry Wasser, Chef-Parfümeur in fünfter Generation aus dem französischen Haus Guerlain, und Gérard aus dem Haus Janiel. Sie haben sich selbst von der Qualität des bulgarischen Rosenöls überzeugt. Nicht ohne Grund wird es Bulgariens flüssiges Gold genannt.
Von der großen Nachfrage profitieren nicht nur bulgarische Großunternehmer wie Nenkov. Auch Kleinproduzenten verdienen sich mit ihren Rosengärten etwas dazu. So war es bereits, als Bulgarien unter osmanischer Herrschaft stand. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs gab es in Bulgarien 88 Destillerien. Das Land stieg zum weltweit größten Rosenölhersteller auf.
Welcome to the 190th edition of the Festival of Roses in our valley.
Die betörende bulgarische Rose, die auch Landessymbol ist, wird jedes Jahr im Juni zur Zeit der Ernte gefeiert. Mit Musik und Folkloretanz und mit einer Wahl der Rosenkönigin. In diesem Jahr sind die Rosenfeste allerdings nur eine hübsche Kulisse im Rosental. einem Gebiet im Zentrum Bulgariens, das etwa 100 Quadratkilometer groß ist. Denn hier spricht man in diesem Jahr von Waffen, nicht von Rosen. Der Grund? Im Rosental gibt es auch die größten Rüstungsbetriebe Bulgariens. Die Stadt Sopot liegt im westlichen Teil des Rosentals, am Fuße des südlichen Balkangebirges. Aposto Antonov, ein schlanker Mann mittleren Alters, lebt hier seit seiner Geburt und hat noch nie so viele Militärlastwagen wie jetzt durch die Stadt fahren sehen.
Die Lastwagen fahren hier regelmäßig vorbei, seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, voll beladen mit Munition.
Offiziell unterstützt Bulgarien die Ukraine lediglich mit der Reparatur von Kriegsgerät. Das ist der Kompromiss mit der mitregierenden prorussischen bulgarischen sozialistischen Partei. Keine einzige bulgarische Patrone erreicht die Front, schwören die kremlnahen Sozialisten, die strikt gegen Waffenlieferungen an die Ukraine sind, genauso wie die breite Öffentlichkeit. Doch die Militärindustrie im Rosental boomt. So schrieb beispielsweise das Werk Arsenal in der Stadt Kisawik 300 neue Stellenanzeigen aus. Auch bei den staatlichen Rüstungsbetrieben in Sopot, den größten des Landes, könnte man sofort eine Stelle bekommen, meint Aposto Antonov. Er selbst hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und ist dennoch nicht interessiert. Denn er will seine Gesundheit nicht gefährden. Für die Produktion von Granatwerfern wird etwa Aluminium benötigt und für die Hülsen Schießpulver, meint er.
Früher durfte kein Roma das Werk für die Herstellung von Munition betreten. In letzter Zeit ist man jedoch nicht so wählerisch. Kein Wunder. Ich kenne Leute, denen nach 10 Jahren Arbeit die Zähne ausgefallen sind.
In den Waffenwerken kommt es immer wieder zu Arbeitsunfällen. Es sind meist Explosionen, die dazu führen. Die Hintergründe bleiben allerdings ungeklärt. Den Beschäftigten, die abends die Werke in Sopot verlassen, sieht man an, wie müde sie sind. Urlaube werden momentan nicht genehmigt. Gearbeitet wird in 3 Schichten, auch sonntags und feiertags. Zumindest die Löhne wurden kürzlich etwas angehoben, denn die Kassen der Rüstungsbetriebe sind voll. Allein von Dezember 2021 bis März 2022 exportierte Bulgarien Militärgüter im Wert von über 500 Millionen Euro. Der Rüstungskomplex Vemizee Sopot wurde 1936 gegründet, als Europa vor dem Zweiten Weltkrieg aufrüstete. Mit der Machtübernahme durch die Sowjets kam die Spezialisierung auf die Produktion der Munition nach sowjetischen Standards. Die sowjetischen Institute und Universitäten wurden zur Kaderschmiede der bulgarischen Militärindustrie und Armee, erzählt Demjan Morlov, langjähriger ehemaliger Direktor der Abteilung für Mechanik der Vemizee Rüstungswerke. Er war selbst Stipendiat der sowjetischen Universität Tula.
Die Fakultät für mechanische Metallverarbeitung habe ich mit ausgezeichnet abgeschlossen. Rotes Diplom hieß das damals im Jahr 1975. Dafür wurde ich von der Partei verpflichtet, 5 Jahre im Dienst der Wasows Rüstungswerke zu stehen.
Bulgarische Waffen und Munition wurden in Länder wie den Irak, Libyen und Kuba geliefert und stützten Diktatoren wie Saddam Hussein. Doch darüber zu reden war damals ein Tabu, sagt Demjan Morlov, der heute als Rentner im Dorf Kerevelovo, gut 30 Kilometer von Karlovo entfernt, Honig herstellt.
Das Zusammensetzen der Ware erfolgte woanders. Wir waren meistens nur für die Produktion der einzelnen Teile zuständig. Wohin die Waffen wann exportiert wurden, davon wusste ich nichts.
Sowohl die Munition als auch das Rosenöl brachten damals der zunehmend verschuldeten bulgarischen Volkswirtschaft Devisen ein. Das wiederum ermöglichte Investitionen in westliche Technologien. Als Bulgarien nach der Wende 2004 der NATO beitrat und von Moskaus Partner zum Konkurrenten wurde, hatte die bulgarische Militärindustrie etwas zu bieten, meint Tihomir Bezwov, Sicherheitsexperte am Zentrum für Demokratieforschung in Sofia.
Als der Islamische Staat seinen Siegeszug antrat nach 2014, exportierte Bulgarien so viel Munition wie fast alle osteuropäischen Staaten zusammen und wurde zum wichtigen Faktor auf dem Rüstungsmarkt.
Bulgarien ist bekannt für seine tragbaren Panzerabwehrgranatwerfer, für die Kalaschnikows AK-47, die 122 und 152 mm Granaten. Heute sind Länder im Nahen Osten, Ägypten und Israel, große Abnehmer bulgarischer Kriegsgeräte. Die Aufträge für NATO-Verbündete, wie etwa Großbritannien, vor allem aber Polen und Tschechien, haben angeblich Vorrang. Denn diese Länder exportieren die bulgarischen Militärgüter weiter in die Ukraine, sagen Experten. Das ist nicht nur umständlich, sondern letztlich auch teurer für Kiew. An der ukrainischen Front, dort, wo entscheidende Kämpfe stattfinden, werden sie aber dringend benötigt. Denn die Ukrainer kennen Kriegsgerät, das nach sowjetischen Standards gebaut ist, sehr gut und brauchen genau das nur noch viel mehr. Und das könne nur der Staat liefern, meint Tiomir Beswoff.
So einer großen Nachfrage können nur die Bestände des Militärs gerecht werden. Doch eine offizielle Zusage Bulgariens ist problematisch.
Die Befürchtung von Sofia und Kiew war stets, dass eine direkte Hilfe zur Regierungskrise in Bulgarien führen würde und schließlich zur Gründung einer Interimsregierung, bestellt vom Präsidenten Rumen Radev. Radev, der seit Januar 2017 im Amt ist, war bis 2016 Chef der bulgarischen Luftstreitkräfte. Angeblich wurde er nach Absprache mit Leonid Reschetnikow, einem Ex-General der russischen Auslandsspionage und Vertrauten Putins, zum Präsidenten gewählt. Für ihn ist die Halbinsel Krim russisch und Waffenlieferungen an die Ukraine verlängern nur den Krieg. Bereits als er zum Präsidenten gewählt wurde, warnten Beobachter vor einem trojanischen Pferd in der EU und meinten damit ihn, erklärt der ehemalige Verteidigungsminister Todor Tigarev.
Der Einfluss Russlands ist in Bulgarien stark, zu stark. Diejenigen, die mitverfolgt haben, wie es dazu kam, sind darüber kaum erstaunt. Das war schon vor dem Ukraine-Krieg so. Doch mit dem Krieg hat sich die prorussische Propaganda in den Medien verzehnfacht. Das ist monströs, denke ich.
Die Qualität der Medien in Bulgarien lässt zu wünschen übrig. Und Russland nutzt es aus, indem es Bulgarien mit gezielten Falschinformationen überschwemmt.
Die cleveren Propagandisten agitieren nicht für Moskau. Nein, sie machen es raffinierter. Sie hetzen gegen Europa, gegen die USA und gegen die bulgarische Regierung. Unsere Wirtschaft gehe zugrunde, alles verfalle. Die Politik führe zu einem Desaster. Das wird massiv vermittelt,
sagt Todor Tigarev, der heute an der Akademie der Wissenschaften zu Kommunikationsstrategien forscht. Die Propaganda fällt auf einen fruchtbaren Boden. Die große Erzählung über den russisch-türkischen Krieg, der 1878 die osmanische Herrschaft in Bulgarien beendete, wird in Bulgarien bis heute geachtet. Während sie früher von der kommunistischen Führung instrumentalisiert wurde, bedienen sich heute nationalistische Parteien und Kleptokraten ihrer, erklärt Todor Tigarev.
Von Kindesbeinen an hört man das bei uns. Die Russen sind unsere Befreier und wir sollten ihnen ewig dankbar sein. Viele kremlfreundliche Politiker fördern diese Einstellung und versuchen davon zu profitieren. Es gibt auch massenweise Wissenslücken. Sie spielen diesen Politikern in die Hände. Viele Menschen in Bulgarien wissen zum Beispiel nicht, dass die Sowjetunion 1944 auch Bulgarien den Krieg erklärt hatte und zur Besatzungsmacht wurde.
Im Klima von Informationschaos und Polarisierung hat das bulgarische Parlament am 22. Juni der Regierung Kiril Petkovs das Misstrauen erklärt. Beobachter sehen dahinter Oligarchen als Strippenzieher. Das Kabinett Petkov hatte das Land vom Erdgaskonzern Gazprom entkoppelt und war gleichzeitig gegen Korruption vorgegangen. Die unklare politische Zukunft Bulgariens stellt jetzt nicht nur die eingeleiteten Reformen in Frage. Das Land könnte auch vom proeuropäischen und proatlantischen Kurs etwas abweichen. Umfragen zufolge fiel die Unterstützung für die EU zum ersten Mal seit Beginn des Krieges unter die 50-Prozent-Marke. 38% der Bevölkerung wollen aus der NATO austreten. Und von allen EU-Bürgerinnen und Bürgern sind die Bulgarinnen und Bulgaren am wenigsten solidarisch mit der Ukraine. Zurück ins Rosental, zurück zu den Damaszenerrosen. Marianne Rousseff besitzt hier 23 Hektar Land. Nicht vererbt, sondern selbst erworben. Darauf ist er stolz. Nicht weit von seinen Rosengärten entfernt sind die Werke, die auf Hochtouren Kampfgerät herstellen. Davon will der Landwirt aber nichts wissen. Erntehelfer zu finden sei immer schwieriger. Die Roma, die anstrengende Handarbeit zumeist nicht scheuen, werden gerade aus diesem Grund auch in der Produktion von Kriegsgerät gesucht.
Mein ganzer Freundeskreis ist gegen Waffenlieferungen für die Ukraine. Alle sind für Neutralität. Wir sollten besser auf uns schauen. Die Probleme im Land sind schon so groß genug. Um Hilfe sollten sich besser die großen Länder kümmern und nicht die kleinen.
Doch der verdeckte Waffenhandel blüht, wie in den Zeiten des Kalten Krieges, und wetteifert mit dem Rosenhandel. Niemand hier hätte sich das im Jahr 2022 so vorgestellt, sagt Demjan Morlov, früher begeisterter Kommunist. Das Schicksal der von den Russen blockierten ukrainischen Kämpfer im Azov-Stahlwerk geht ihm nicht aus dem Kopf.
Menschen in einem Stahlwerk einzusperren, keine Evakuierung zu erlauben. Wie kann man so etwas nur tun? Ich kann das alles nicht verstehen.
Es herrscht Krieg in Europa. Und die bulgarische Munition findet ihren Weg an die ukrainische Front. Auch wenn der Kreml das nicht will.
Führende Militärexperten Bulgariens wie der ehemalige Verteidigungsminister Todor Togarev, der auch im Beitrag vorkam, fordern schon länger, Exporte von leichten Waffen und Munition an die Ukraine offiziell zu erlauben. Aber für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj gehört Bulgarien so oder so schon zu den wenigen Ländern, die der Ukraine sofort nach dem russischen Angriff beigestanden haben. Das sagte er vor etwa 2 Wochen in einem ZDF-Interview. Ein anderes osteuropäisches Land, Tschechien, liefert auch Waffen sowjetischer Bauart an die Ukraine. Und anscheinend so viel, dass Russland sich Mitte Juni genötigt sah, Tschechien zu warnen. Peter Lange ist unser Korrespondent, zuständig für Tschechien und die Slowakei und mir zugeschaltet. Hallo nach Prag.
Hallo nach Berlin.
Herr Lange, die Waffen aus Tschechien sind, wie die aus Bulgarien, sowjetischer Bauart. Das heißt also das, was die ukrainischen Soldaten tatsächlich gut kennen und auch brauchen. Werden diese Waffenlieferungen von allen im Land befürwortet?
Jedenfalls von einer großen Mehrheit. Am Anfang waren im Grunde nur die Kommunisten und die Rechtsradikalen dagegen. Zwischendurch hat nun auch mal Ex-Premier Andrej Babiš die Stimmung getestet und gemeint, jetzt sollten doch keine Waffen mehr geliefert werden. Aber die Mehrheit steht immer noch hinter dem Kurs der Regierung von Peter Fiala. Die Ukraine wird also nach Kräften unterstützt, militärisch, mit allen Waffen, die man entbehren kann. Und vor allen Dingen auch humanitär. Tschechien hat inzwischen weit über 300.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen, die hier Schutz gesucht haben. Und ins Verhältnis gesetzt zur Einwohnerzahl von 10,5 Millionen ist das so viel, als würde Deutschland 3 Millionen aufnehmen.
Wow. Die Tschechoslowakei hat mit Russland 3 sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Die Befreiung von Nazi-Deutschland durch die Rote Armee 1945, dann den Prager Frühling 1968, den die Sowjets blutig niederschlugen, und 1989, als das kommunistische Regime, abhängig von Moskau, aus dem Amt gejagt wurde. Welche Sicht überwiegt, wenn die Menschen heute auf Russlands Krieg gegen die Ukraine schauen? Kommen in den Diskussionen überhaupt alle 3 Erfahrungen auch vor?
Also das ist so, wenn auch mit einem etwas anderen Akzent. Die tschechische Regierung leitet ihre Haltung von den historischen Erfahrungen des Landes ab. Da ist einmal die Beschwichtigungspolitik von England und Frankreich 1938 gegenüber Hitler, was ja zur Abtrennung der sudetendeutschen Gebiete geführt hat, aber am Ende eben den Frieden doch nicht gesichert hat. Sie leitet es ab von der Okkupation der damals sogenannten Resttschechei durch Nazi-Deutschland 1939. Und von der Okkupation 1968 durch die Truppen des Warschauer Pakts, mit der ja der Prager Frühling gewaltsam beendet wurde. Es gab eine eindrückliche Szene bei einer großen Kundgebung gleich nach Beginn des Krieges in der Ukraine auf dem Wenzelsplatz. Da sprach Ministerpräsident Peter Fiala kurz zu der Menschenmenge und sagte, wir wissen, was Okkupation bedeutet und was das heißt. Wir haben die Spuren immer noch vor Augen. Und dann zeigte er hinter sich zum Nationalmuseum, wo man immer noch und auch nach der Sanierung die Einschusslöcher der sowjetischen Panzer von 1968 erkennen kann.
Herr Lange, was kann ich daraus folgern auf die Sicht, die man in Tschechien auf Putin hat? Also vor diesem Hintergrund, glauben die Tschechen, die tschechische Regierung, dass man mit ihm verhandeln kann oder kann man den nur bekämpfen?
Also aus diesen geschilderten historischen Erfahrungen leitet die tschechische Regierung für sich ganz klar ab, mit militärischer Stärke dagegenhalten, nicht nachgeben, kein Appeasement, keine Beschwichtigungspolitik, keine faulen Kompromisse eingehen, die Ukraine unterstützen, wo immer es geht. Das Prestige der ukrainischen Minderheit, das nicht so richtig gut war in Tschechien, das ist wegen des Widerstands gegen Putins Truppen sehr gestiegen, weil die so reagieren, wie wir damals hätten auch reagieren sollen. Aber wir haben ja 38 und 68 nicht gekämpft. Das ist immer noch so etwas wie eine nationale Schmach, die man raushört, wenn man mit Älteren über diese Themen redet.
Haben die Tschechen keine Angst vor einem Atomkrieg?
Die Angst vor dem Atomkrieg ist kein Thema, was hier großartig auf die Tagesordnung gekommen ist. Sie haben eher Angst davor, dass Russland sozusagen nicht bei der Ukraine aufhört. Das Nachbarland der Ukraine ist die Slowakei und dann kommt Tschechien. Die Angst ist eher, dass Putin nicht aufhört, sondern auch das, was 1989 in Tschechien passiert ist oder in der Tschechoslowakei revidieren will.
Morgen, am 1. Juni, übernimmt Tschechien nun zum zweiten Mal die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Ich nehme an, dass der Krieg in der Ukraine allen anderen Themen überschattet und im Vordergrund steht. Was mich interessiert ist, was genau dabei im Vordergrund stehen wird. Will man größere Waffenlieferungen an die Ukraine als Thema setzen oder mehr Sanktionen gegen Russland? Oder denkt man vielleicht schon an den Wiederaufbau der Ukraine?
Also wenn es um weitere Waffenlieferungen geht, da wird Tschechien bestimmt nicht dagegen votieren, wenn die Frage ansteht. Das andere ist, was die Regierung selber noch in der Lage ist zu liefern. Da hält sie sich im Moment etwas bedeckt. Und auch Sanktionen werden im Grundsatz von Prag immer unterstützt. Wenn es hart auf hart kommt, dann ist aber doch die Hose näher als der Rock. Tschechien hat bisher 2/3 seines Ölbedarfs und etwa 75% seines Bedarfs an Gas aus Russland importiert. Und auch hier ist die Sorge groß, was passiert, wenn Putin die Gaspipelines schließt. Aber deswegen gehörte eben die Regierung Fiala auch zu denen, die ein sofortiges Energieembargo abgelehnt haben. Was den Wiederaufbau der Ukraine angeht, das steht auf der Agenda der tschechischen Ratspräsidentschaft, Entwicklungshilfe, so eine Art Marshallplan. Aber das steht natürlich unter dem Vorbehalt, dass der Krieg dann auch zu Ende ist. Und wann das sein wird, das ist ja überhaupt nicht abzusehen.
Soweit unser Korrespondent aus Prag, Peter Lange, über die Haltung von Tschechien gegenüber Russland und darüber, wie wichtig Russlands Krieg gegen die Ukraine ist bei der EU-Ratspräsidentschaft Tschechiens, die am 1. Juli, also morgen, beginnt. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Lange.
Gerne.
Das war die Weltzeit für diese Woche. Nächsten Montag geht es um die Republik Moldau, die gerade als EU-Beitrittskandidat anerkannt wurde, worüber nicht alle im Land erfreut sind. Und es geht darum, ob und wie das die Beziehungen zwischen Moldau und Rumänien verändert. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.